Ich freue mich, endlich mal wieder bei euch zu sein. Habt ihr mich vermisst?
Ja.
Ach, ist das schön. Wisst ihr, auch wenn es jetzt gerade schon der 14. April ist, ich bin jetzt ziemlich genau ein Jahr bei euch. Ihr habt es ein Jahr mit mir ausgehalten. Das freue mich. Das ist ein gutes Zeichen. Nee, ich freue mich wirklich. Es ist einfach schön. Ich finde, das Jahr ist so schnell rumgegangen. Und ich fühle mich so zu Hause bei euch. Es ist einfach toll. Und ich freue mich wirklich sehr. Und die Wochen waren jetzt lang. Ich war auf so vielen Konferenzen und auf so vielen Veranstaltungen in ganz Deutschland unterwegs. Aber hier ist einfach schön. Schön, wieder da zu sein. Ich habe irgendwie ein Haar. Ich habe Gott lang gefragt, was soll ich heute predigen? Aber ich habe einfach gemerkt, wie Gott schon, eigentlich schon über Wochen mit mir über was gesprochen hat. Und es kam auch auf verschiedene Weisen immer wieder zu mir. Das habe ich, glaube ich, schon öfter immer mal wieder erwähnt. Ich finde es einfach spannend, wie, wenn ich was bewege, es trotzdem in Gebetsveranstaltungen oder Treffen hochkommt. Ohne dass ich jemandem gesagt habe, worüber ich nachdenke, merke ich, dass Gott es bestätigt, indem er anderen Leuten genau das irgendwie aufs Herz gibt. Und die letzten paar Male im prophetischen Gebet, alle 2 Wochen mittwochs abends, herzliche Einladung zum prophetischen Gebet, wir dürfen da wachsen, das ist so ein wichtiger Abend. In den letzten paar Wochen im prophetischen Gebet kamen immer wieder ähnliche Themen zusammen. Und ich dachte so, okay, Jesus, vielleicht ist es einfach dran, dass wir als ganze Gemeinde darüber nachdenken. Und das soll heute nur ein Anschieben sein, ein neues Anfeuern davon, was Gott, glaube ich, mit uns vorhat und unterwegs sein will. Und ich lade euch einfach ein, euer Herz aufzumachen. Und zwar möchte ich mit einem Wort anfangen. Und das ist Erweckung. Und ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Wort Erweckung geht. Ob ihr eigentlich sofort aufspringen und Halleluja schreien wollt, ja? Oder ob ihr eigentlich sagt, Erweckung. Eigentlich verbinde ich das immer mit so diesen hippen, neumodernen Gemeinden, die alles Mögliche versprechen und hintenbei kommt doch nichts rum. Ich persönlich bin zwiegespalten, was dieses Wort Erweckung angeht. Weil ich glaube, es wird sehr inflationär verwendet oft. Jeder hat den Glauben, jetzt kommt die Erweckung, irgendwie kommt doch nichts. Ja, kennt ihr das? Das frustet mich manchmal. Ja, ich bin auch so ein leichtgläubiger Mensch an manchen Stellen. Und wenn da vorne ein großer Prediger steht und die Erweckung kommt jetzt. Und ich denke so, ja. Yeah! Und ein Jahr später denke ich mir, irgendwie ist nichts passiert. Ja, das frustet mich. Und da werde ich skeptisch. Und gleichzeitig mit dem anderen Teil meines Herzens liebe ich Erweckung. Und wir sind Kinder einer Erweckungsbewegung. Und egal, was ihr euch unter Erweckung vorstellt und wie es euch damit geht, glaube ich, der Grundton dieses Wortes und das, was dahinter auch auf Gottes Herzen steckt, ist, dass etwas neu aufbricht. Dass sich etwas verändert in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, dass irgendwie Gott durchbricht, dass der Name Jesus erhoben wird, dass Erfahrungen mit dem lebendigen Gott gemacht werden. Ja? Und dass wir irgendwie merken, das ist nicht nur irgendwie so tröpfchenweise, sondern da kommt so ein richtiger Schwall. Und ich glaube, das steckt hinter dem Wort Erweckung. Und danach sehne ich mich. Darauf habe ich richtig Bock. Ich glaube, dass Gott Großes vorhat, auch mit unserem Land. Und darauf warte ich. Und ich warte darauf geduldig und sage, Jesus, schenk Erweckung. Aber ich glaube, das kann auch im ganz Kleinen, in meinem Lebensumfeld sein. Und da sehne ich mich danach, dass Sachen neu werden. Dass Sachen nicht so bleiben, wie sie sind und dass etwas zunimmt. Ja? Dass Gott zunimmt und wir merken irgendwie, gehen wir jeden Monat auf die Straße und jedes Mal bekehrt sich jemand. Wir können uns eigentlich gar nicht wehren. Ja? Das ist für mich Teil der Erweckung. Und ich glaube, das hat Gott immer für uns bereit. Gott hat immer mehr für uns. Und wir sind gerade mitten in unserer Apostelgeschichte-Reihe. Ja, wir sind Mitte April, heißt bald kommen neue Kärtchen raus. Mitten in der Apostelgeschichte-Reihe. Und die Apostel haben die zweite Erweckung mitgemacht. Ja? Die erste haben sie irgendwie auch mitgemacht, die erste und die eigentlich wichtige Erweckung, ja, feiern wir nächsten Sonntag, wo Jesus von den Toten auferweckt wird. Und damit fängt alles an. Damit geht es erst richtig los, weil da was freigesetzt worden ist, was nicht mehr einzufangen ist. Und die zweite Erweckung, ja, wenn man so will, ist dann in Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Der Heilige Geist kommt und kommt in einer Stärke, wo die Apostel selber da sitzen und denken sich so, wow, was geht denn hier ab? Ja? Leute sagen, sagt mal, seid ihr betrunken oder was? Was geht denn bei euch? Ja? Und sie sagen, hey, das ist der Geist Gottes, der uns erfüllt. Und es werden Leute dazu getan und der Name Jesus wird erhoben. Eine weitere Erweckung ist schuld daran, dass wir heute hier sitzen. Und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts war es einfach auf der ganzen Welt spürbar, dass Gott gerade wieder dabei ist, was zu tun. Dass da irgendwie es wieder so richtig brodelt. In England war da eine ganz starke Bewegung relativ früh, in Amerika auch. Und auf dem europäischen Festland hat es relativ früh in Norwegen angefangen. Witzig, ne? Wir denken irgendwie, wenn wir an Christen denken, nicht unbedingt als erstes an die Norweger. Aber da hat der Geist unglaublich gewirkt. Und so 1906, 1907 fing es auch an, in Deutschland so zu brodeln. Und sie haben gemerkt, irgendwie, irgendwas ist da. Und da war eine Gruppe von Christen mit ein paar jungen Theologen in Mülheim, mitten im Ruhrpott. Und die saßen in ihrer Kirche und haben gesagt, da muss es doch noch mehr geben. Wenn die Bibel uns von einem lebendigen Gott erzählt, dann muss der doch auch in meinem Alltag da sein. Da muss es doch irgendwie mehr geben, als hier nur sonntags in den Kirchenbänken zu hocken. Und sie haben auch Apostelgeschichte gelesen, haben gemerkt, da ist was mit dem Heiligen Geist. Und warum soll es das nicht auch heute noch geben? Wir hören Sachen aus der ganzen Welt, da muss es doch mehr geben. Und sie hatten eine Sehnsucht, dass es auch bei ihnen passiert. Sie hatten eine Sehnsucht danach, dass was durchbricht und dass da richtig Geist Gottes in Mülheim ausgegossen wird. Und was haben sie gemacht? Ne, die Kinder sind aktiv heute. Ja. Wir sollten ihnen Trampoline geben, dann ist es nicht so laut. Sie sind erweckt, Halleluja! Und die lieben Brüder und Schwestern in Mülheim haben gesagt, das, was die Apostel gemacht haben, das können wir auch. Und zwar haben die Apostel etwas ganz Einfaches gemacht. Zwischen Himmelfahrt, also nachdem Jesus weg war, bis Pfingsten, waren sie was? Wer weiß es? Einmütig im Gebet. Im Upper Room, genau. Yes. Sie waren einmütig im Gebet. Und dann haben die Mülheimer Geschwister gesagt, das können wir auch. Lasst uns in dieser Zeit treffen und jeden Abend beten. Das sind knapp 10 Tage, glaube ich. Und das haben sie gemacht. Sie haben eine Gebetsaktion ins Leben gerufen, haben sich in einer Gemeinde abends getroffen, in einem so einen Hörsaal, und haben so 100, 200 Leute erwartet. Am ersten Abend kamen 500. Und es wurde jeden Abend mehr. Und sie haben gemerkt, wie sich Leute bekehren. Und ich denke so, wenn du zu so einer Gebetsveranstaltung gehst, als Nichtchrist, wie kamst du da hin? Ja? Kommt jemand als Nichtchrist zu uns in die Allianz Gebetswoche? Also es haben sich die Leute bekehrt. Der Heilige Geist war wirklich da. Sie haben Dinge erlebt, die sie vorher nur gelesen und gehört haben. Und es hörte nicht auf. Und es wurden immer mehr und immer mehr und immer mehr. An einem Abend ist fast die Bühne zusammengebrochen, weil sie über 100 Leute auf die Bühne gesetzt haben, weil sie sonst keinen Platz hatten. Ja? Und sie merkten Richtung Pfingsten hin, es hört nicht auf. Gott hört nicht auf, Dinge zu tun. Haben gesagt, okay, dann müssen wir es jetzt irgendwie auslagern. Der Raum wird einfach zu klein. Also haben sie die deutsche Zeltmission angerufen und haben gesagt, dürfen wir uns euer Zelt ausleihen? Und das haben sie mitten in Mülheim auf den Marktplatz gestellt und haben angefangen, evangelistische Veranstaltungen im Zelt zu machen. Innerhalb von 2 oder 3 Wochen haben sich 3.500 Menschen bekehrt. Aus Mülheim, dem Ruhrpott und ganz Deutschland. Und sie haben erlebt, wie der Heilige Geist echt Dinge gemacht hat, die ihnen das echt die Vorstellung gesprengt haben. Aus dieser Veranstaltung sind viele, viele kleine Hausgemeinden entstanden in ganz Deutschland. Fast 200 Stück. Viele von denen gibt es nicht mehr, aber so rund 50 gibt es noch, die heute der Mühlheimer Verband sind. Und wir sind eine von diesen kleinen Hausgemeinden, die direkt in dieser Erweckung entstanden sind. Wir werden dieses Jahr 110 Jahre alt. Ja? Also vielleicht sind wir nicht direkt 1907 da entsprechend mitgegründet worden, sondern eben zwei Jahre später. Aber wir sind Teil dieser Erweckungsbewegung. Ganz akut, hier in Pforzheim. Und deswegen ist Erweckung in unsere DNA reingeschrieben. Das ist unser Erbe. Da kommen wir her. Und ich glaube, das, was Gott einmal gemacht hat, kann er auch wieder tun. Ja? Erweckung ist in uns. Und ich möchte mich auf zwei Dinge konzentrieren, die sowohl bei den Aposteln in der Apostelgeschichte als auch bei unseren Geschwistern aus Mühlheim tragend dazu beigetragen haben, dass ein Durchbruch passiert ist. Und zwar die Sehnsucht nach Gott, nach mehr und das Gebet. Jemand hat mal gesagt, das sind Zwillingsschwestern. Sehnsucht und Gebet. Weil Sehnsucht treibt uns ins Gebet. Das eine geht nicht ohne das andere so ein bisschen. Und ich möchte mir erst ein bisschen auf die Sehnsucht gucken. Sehnsucht, das ist etwas, was in uns brennt. Etwas, was uns nicht in Ruhe lässt. Etwas, was immer wieder irgendwie unsere Gedanken bestimmt. Was tief in uns ist und uns irgendwie in eine bestimmte Richtung treibt. Ja? Sehnsucht nach Gott ist schön. Es gibt auch andere Sehnsüchte in uns, die uns antreiben. Ja? Manche treiben uns vielleicht nicht immer in die richtige Richtung. Sehnsucht ist etwas, was irgendwie an einem bestimmten Punkt gar nicht mehr so richtig zu kontrollieren ist. Kennt ihr das, wenn ihr denkt, ich muss das unbedingt haben? Jetzt. Ja? Ich habe das manchmal so abends, wenn ich aus dem Büro komme, so richtig müde bin, dann denke ich so, oh, Schokokuchen. Jetzt. Nicht irgendwo, du kannst alles bestellen und dir liefern lassen, aber es gibt keine Schokokuchen-Hotline. Vielleicht ist es auch ganz gut so. Wenn ihr eine kennt, don't tell me. Abends gibt es keine Kohlenhydrate. Existieren abends nicht. Sehnsucht kann uns zu etwas treiben und uns anfeuern. Und ich habe eine Sehnsucht danach, dass Gott Neues tut oder mehr tut. Vielleicht nicht neu, weil manche Sachen haben wir vielleicht schon mal erlebt. Ja? Ich war gestern in Euting in der Kirche und habe da gepredigt und sagen, hey, hier war schon mal richtig was los. Hier waren richtig viele Menschen. Und Gott hat richtig Sachen getan. Die haben nicht eine Sehnsucht nach was Neuem, sondern danach, dass Gott das wieder tut, was er schon mal getan hat. Und das gilt vielleicht für uns auch und trotzdem ist es immer wieder neu und immer wieder anders. Weil ich habe eine Sehnsucht danach, dass wir nicht an dem Punkt stehen bleiben, wo wir sind. Denn Erweckung hat ja immer was mit Wecken zu tun. Wecken tut man nur jemanden, der schläft. Und Erweckung hat nichts mit Nichtchristen aufwecken zu tun, sondern damit uns aufzuwecken. Wir sind richtig gut da drin, uns das richtig schön gemütlich zu machen. Wir bauen so unser Nestchen, ja. Wir haben so unsere Umgebung, die uns gut gefällt, unsere Art und Weise, unser Glauben zu leben, die uns gefällt. Und damit geht es uns ganz gut. Mehr brauchen wir nicht, ja. Man hört von mehr und das ist auch schön und gut für andere. Aber oh, den Stress muss ich mir nicht machen oder so. Und irgendwie nach ein paar Jahren fragen wir uns, was ist eigentlich passiert seitdem? Hat sich was verändert? Ja, in den ganzen Leitertrainings, die ich irgendwie in meinem Leben bekommen habe, gab es immer eine Frage. Wie willst du, dass deine Gemeinde sich in 7 Jahren verändert hat? Was soll bis dahin passiert sein? Wenn ihr mal zurückdenkt, was hat sich in den letzten 7 Jahren hier verändert? Ich bin gekommen, aber ansonsten, also no offense, natürlich ändern sich Dinge, aber ihr wisst, was ich meine. Wo wollt ihr, dass unsere Gemeinde in den nächsten 7 Jahren hinkommt? Das ist Sehnsucht. Ich habe Sehnsucht danach, dass Gott hier wieder richtig durchgreift. Mehr, als er es gerade tut. Weil ich weiß, dass er mehr für uns hat. Ich habe Sehnsucht danach, dass wir unsere Nachbarschaft rauswirken. Dass Leute sich nicht nur auf der Straße bekehren, sondern dass sie auch noch den Weg hierher finden. Und hier reinkommen. Hier heil werden. Hier eine Antwort finden auf das, was sie suchen. Uns hat neulich jemand gesagt, ihr sitzt in einer Nachbarschaft, die einen Hunger nach Gott hat. Sie weiß es nur nicht. Ich denke so, ja, prima. Wenn ich vor die Tür gehe, ich gehe gerne im Stadtgarten spazieren, dann sehe ich mich um und denke, wir sitzen in einer Stadt, die echt gebrochen ist. Die sich von ihren Umständen, ihrer Geschichte und ihrer Situation bestimmen lässt. Irgendwie ist Pforzheim in so einer Opferrolle. Und da ist in der Identität was zerbrochen. Und das merken wir. Das merken wir auch an den Menschen, die hier wohnen. Irgendwie ist da eine Hoffnungslosigkeit reingekommen. Eins, naja, wir können das eh nicht, oder wer sind wir schon, oder ach, wir haben so viel Armut. Aber ich glaube, dass wir nicht nur wirtschaftliche Armut in unserer Stadt haben, sondern dass da eine Hoffnungslosigkeit reingekommen ist, die nur von einem gestillt werden kann, und das ist Jesus Christus. Nur leider weiß das unsere Stadt nicht. Sie sucht, aber sie sucht nicht nach Gott. Und da kommt meine Sehnsucht her, das befeuert mich. Ich sage, ich möchte sehen, wie der Name Jesus in unserer Stadt hoch erhoben wird. Wie er die Antwort ist auf die Dinge, die unsere Stadt so dringend braucht. Weil ich glaube, dass wenn eine Stadt im Herzen geheilt worden ist, dass sich auch Umstände ändern. Dass sich wirtschaftlich was in der Stadt ändern kann, wenn sie sich zu Jesus bekennt. Und ich weiß, dass mein Gott Großes kann. Und das ist meine Sehnsucht. Wenn ihr mich fragt, ja, Miri, was hast du denn jetzt vor in den nächsten 3 Wochen hier in der Stadt? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Da muss ich ganz offen mit euch sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie wir unsere Nachbarn wirklich rein praktisch erreichen. Aber die Sehnsucht und die Planlosigkeit führt mich genau an einen Ort, auf meine Knie. Zu sagen, ich weiß nicht, was ich tun kann, außer beten. Und ich versuche immer wieder neu, mich wirklich von Gott so zerreißen zu lassen für diese Stadt, dass ich nichts anderes kann, als zu beten. Zu beten für uns als Gemeinde und zu beten für unsere Stadt, für die Nachbarschaft um uns rum. Und ich weiß, viele von euch wohnen nicht unbedingt in Pforzheim, sondern im Enzkreis. Und ich weiß, dass Gott auch in eurer Nachbarschaft was tun kann, und gleichzeitig seid ihr hier in Pforzheim in der Gemeinde. Und ich hoffe, dass euer Herz für die Stadt genauso gebrochen ist wie für eure Nachbarschaft. Und ich werde getrieben ins Gebet. Weil ich weiß, dass mein Gebet Dinge verändert. Und ich weiß, dass dein Gebet Dinge verändert. Als Jesus am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, hat er Realitäten verändert. Hat er einen Zugang geschaffen für uns, um in die direkte Gegenwart des Vaters zu kommen und in der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu leben und zu agieren. Und ich habe euch das schon mehr als einmal erzählt. Im Johannesprolog, im Johannes 1, steht: allen, die an ihn glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und wenn man das griechische Wort anguckt, kann man das auch mit Autorität übersetzen. Er gibt uns die Autorität, Kinder Gottes zu sein. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und darin beten, wenn wir das annehmen im Gebet und sagen, Herr, wir beten in deinem Namen, weil wir im Kreuz eins gemacht worden sind mit dir, dann hat dein Gebet eine Kraft, die Ketten zersprengt. Im Namen Jesus ist so viel Kraft, Ketten zu zersprengen, Realitäten zu verändern, Herzen zu gewinnen und Beziehungen wiederherzustellen, die verloren geglaubt sind. Und die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir und lebt in dir. Wenn unsere Sehnsucht nach mehr von Gott uns ins Gebet treibt, dann kann dieses Gebet Realitäten verändern. Und das ist eigentlich meine nächste Sehnsucht, dass wir ins Gebet getrieben werden als Gemeinde. Nicht Einzelne. Nicht, ach naja, mittwochs betet ja das prophetische Gebet. Da haben wir ja schon mal ein Häkchen. Ja? Nein, ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde sind, die brennen. Die sagen, wir wollen mehr für uns als Gemeinde und für unsere Nachbarschaft. Und eine Gemeinde, die zusammen betet, die einsteht für den Ort, an den Gott uns gesetzt hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so Sachen hörst. Ja, ich lasse mich bei sowas immer begeistern. Ich sitze immer da und denke so, ja, Jesus. Und dann denke ich mir, wenn ich ganz ehrlich bin, sieht es bei mir auch nicht immer so aus. sowohl mit der Sehnsucht als auch mit dem Gebet. Dann holt einen das Leben halt doch ein. Ja? Ich meine, ich bin immer noch ganz in einer privilegierten Lage. Ich habe meine Gemeinde und irgendwie meinen Haushalt. Aber ich weiß, dass viele von euch Geschäft haben und die Gemeinde und Kinder und einen Haushalt und weiß ich nicht. Und irgendwann reicht die Kraft nicht mehr. Oder aber es ist so viel los, dass man es auch einfach mal vergisst. Ja? Ich hoffe, euch geht es auch so. Manchmal vergesse ich das. Und das ist manchmal gar nicht so witzig als Pastor. Man beschäftigt sich ja eigentlich durchgehend mit Gott, aber irgendwie halt geschäftlich. Und dann denkt man sich so, du hast heute irgendwie noch nicht so richtig gebetet. Und denkst so, wie kann denn das sein? Ja? Also mir geht es da nicht anders als euch. Ich hoffe, euch geht es vielleicht an manchen Stellen sogar besser als mir. Ich weiß, an was ich arbeiten muss in mir. Aber ich weiß, dass Gott euer Herz kennt. Und manchmal sage ich ganz offen zu ihm auch, Jesus, ich will gerne mehr Sehnsucht haben und ich will gerne mehr beten, aber ich kann gerade nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht durch oder ich habe so viel zu tun. Ich war jetzt wochenlang unterwegs. Ja, ihr wisst gar nicht, was alles liegen im Leben ist. Ich denke so, Jesus, ich will gerne, aber das ist alles, was ich habe. Ein guter Freund von mir sagt immer, ich gebe mein Bestes und Gott gibt den Rest. Und manchmal ist mein Bestes so viel und Gott gießt nur noch mal einen Schwung Heiligen Geist drüber und das ist eine runde Sache. Ja. Und manchmal ist mein Bestes so ein Häufchen Elend. Aber ich habe für mich festgemacht zu sagen, ich möchte alles geben, was ich habe. Ich will mein Bestes geben, egal wie viel mein Bestes ist. Und ich sage, Gott, das ist das, was ich bringen kann. Und vielleicht kann ich nur bringen, dass ich sage, ich will gerne mehr beten für meine Stadt und ich will gerne mehr Sehnsucht haben. Ich habe Sehnsucht nach Sehnsucht. Bitte, Herr, mach du den Rest. Und manchmal bin ich Feuer und Flamme und gehe voran und denke so, yes, Jesus, jetzt gib mir deinen Segen, ich will vorangehen. Und egal, wo du gerade dich fühlst, auf diesem Spektrum, Jesus kennt dich und er kennt deine Umstände. Aber er hat so viel mehr für dich, als du jetzt vielleicht glaubst. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam sagen, ja, wir haben Sehnsucht nach Sehnsucht. Ich glaube, dass hier in der Gemeinde noch so viel mehr möglich ist. Ich glaube, dass wir Dinge erleben als Gemeinde, von denen wir jetzt nicht mehr träumen können. Im Epheser 3, Vers 20 steht, Gott hat so viel mehr für uns, als wir uns ausdenken oder jemals erbitten können. Und ich denke so, hey, das will ich. Ich weiß, dass wir alle so unterschiedlich sind. Und das gilt ja eigentlich auch für unsere Erweckungsbewegung, in der wir uns befinden. Ja? Schon vom Titel her sind wir eine evangelikal-charismatische Bewegung. Ja? Und die zwei Enden passen manchmal nicht so gut zusammen. Und das merken wir auch hier als Vielfalt, die uns ganz viel gibt. Und eine Vielfalt, die uns auch manchmal sehr herausfordert. Aber ich glaube, dass wenn der Pegel steigt, alle Boote steigen. Wenn die Flut kommt, steigen nicht nur die charismatischen Boote und die Evangelikalen gehen unter, sondern alle Boote steigen. Und ich habe eine Sehnsucht danach, dass insgesamt bei uns der Pegel steigt. Und das ist kein Entweder-Oder, sondern beides. Wir brauchen beides. Wir brauchen Lehre, wir brauchen Wort Gottes, um voranzukommen. Wir brauchen eine Einheit. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr euch an eine meiner allerersten Predigten erinnern könnt, da habe ich über 5 Säulen deiner persönlichen Erweckung gesprochen. Die gelten auch für nicht nur deine persönliche Erweckung. Sie sind Sehnsucht und Gebet und danach kommt Wort Gottes, Einheit und mutige Schritte. Und ohne Wort Gottes und Einheit geht gar nichts. Können wir noch so viel Sehnsucht haben. Aber ich glaube, dass Gott insgesamt mehr tun will. Ich will sehen, wie er sich in unseren Reihen bewegt, wie wir anfangen, mehr seine Stimme zu hören, wie er jeden Einzelnen von uns verändert, voranbringt, dass wir auf einmal merken, wie in unserem Alltag Gott wirkt, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt haben. Das ist meine Sehnsucht für uns. Und ich hoffe für euch auch. Wir haben hier immer Gebetsteams. Und vielleicht müssen wir heute mal ein Auge mit drauf haben, liebe Beter, wer noch kommt, dass wir da genug sind. Aber ganz ehrlich, wenn dir es jetzt gerade geht und denkst, Miri, das ist schön und gut, was du sagst, aber ich fühle mich so weit weg, dann komm und lass für dich beten. Oder wenn du da sitzt und sagst, ja, mehr davon, komm und lass für dich beten. wenn du dich irgendwo dazwischen befindest, komm und lass für dich beten. Und wenn du sagst, ich kann überhaupt nichts damit anfangen, was du gerade sagst, Miri, das geht voll an mir vorbei, ist überhaupt nicht meine Lebenswelt, ich habe gerade echt andere Probleme, komm und lass für dich beten. Es ist eigentlich immer gut, für sich beten zu lassen. Ja? Ich weiß gar nicht, warum nach dem Gottesdienst da nicht mehr los ist. Komm und lass für dich beten. Wir beten so gern mit dir. Egal, wie es dir gerade geht, egal, wo es ist. Denn Sehnsucht und Gebet kommt nur aus einer Quelle. Und das ist unsere Gemeinschaft mit Jesus. Und ich wünsche mir einfach, dass wir jetzt über die Karwoche neu lernen, was es heißt, wirklich Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Neu zu begreifen, was er am Kreuz für uns getan hat. Und zum Schluss meiner Predigt schiebe ich den nächsten Werbeblock ein. Ich wünsche mir, dass alleine jetzt über die Woche so sehr Sehnsucht steigt in uns, dass sie sagt, ich habe so einen guten Freund, ich habe einen Nachbarn, ich habe Verwandtschaft, die die Nachricht hören müssen, dass Jesus für sie gestorben ist. Ich wünsche mir, dass eure Sehnsucht so steigt, dass hier nächsten Sonntag richtig viele Gäste sitzen. Eine Sehnsucht danach, dass nächster Sonntag hier richtig knackevoll ist und dass Leute das Evangelium hören, die es doch vorher nie gehört haben. Das wünsche ich mir für uns. Also bitte, betet darüber, fragt Jesus, wen ihr vielleicht einladen könnt und traut euch, mehr als Nein sagen können sie nicht. Was ist schon, was passiert schon, wenn sie Nein sagen? Wir beten, dass Gott ihr Herz bewahrt, dass sie das nächste Mal nicht abgestoßen sind, wenn ihr kommt. Oft ist das doch die Angst, oder? Wenn ich jetzt frage und die Nein sagt, dann habe ich meinen Schuss verschossen. Gott ist da größer. Gott schützt Herzen. Die sind von einmal Fragen nicht abgestoßen von Gemeinde. Und die zweite Werbung ist für das Gebet am Ostersonntagmorgen. Ich weiß, 5 Uhr ist abschreckend. Glaubt mir. Wir, die wir das Ding leiten, sehen das genauso. Ja, wir haben danach noch einen ganzen Gottesdienst, den wir machen. Aber ich glaube, dass da sowas Besonderes drin ist. Und wenn ihr euch denkt, 5, ja, vielleicht hat ja jemand gegoogelt, Sonne geht um 6.32 Uhr auf. Das weiß ich. Aber mein Gedanke dahinter ist, dass wir uns im Dunkeln treffen. Wir gehen an den Hachelturm, weil man da über die Stadt gucken kann. Jesus ist tot für 3 Tage. Und die Hoffnung der Jünger war auf einmal weg. Und wir haben eine Stadt, die im Dunkeln liegt. Aber dann kommt die Sonne, dann kommt das Licht. Jesus steht auf und Leben kommt. Und das wollen wir an diesem Morgen zusammen erleben und bebeten. Wir wollen im Dunkeln gemeinsam beten für unsere Stadt. Wir wollen in die Finsternis hinein beten, die über unseren Herzen manchmal liegt. Über unseren Freunden, über unseren Nachbarn. Und dann kommt das Licht. Dann wird es langsam hell und die Sonne geht auf. Der Sohn steht wieder auf. Das wollen wir feiern und wir wollen den Namen Jesus über unsere Stadt ausrufen. Wir wollen proklamieren, dass er der Herr ist. Und deswegen lade ich euch nochmal ganz herzlich ein. Heute könnt ihr euch gerne noch eintragen. Ja, 5 Uhr ist früh. Aber ich glaube, dass es sich lohnt. Und ich hoffe, dass Gott einfach euer Herz anspricht und sagt, hey, vielleicht komme ich ja doch noch. Gerne schreibt euch heute ein, weil wir ja hinterher miteinander frühstücken. Aber wenn euch jetzt am Dienstag der Herr nochmal auf die Füße tritt, ruft mich an. Schreibt mir keine E-Mail, schreibt mir keine WhatsApp, dürft ihr eh nicht. Ja? Streamer ist okay, aber WhatsApp nicht. Ruft mich an und sagt, Miri, ich wäre noch gern dabei. Dann rufe ich Claudi an und sage, du Claudi, deck noch für einen mehr. Ja? Aber herzliche Einladung, seid dabei. Lasst es euch mal einen frühen Morgen kosten. Ich weiß, Ostern ist voll mit Familientreffen und. Aber wir wollen für uns und für unsere Stadt beten und sehen, wie Hoffnung durchbricht. Ich bete noch mit uns und dann schließen wir den Gottesdienst ab. Und wie gesagt, herzliche Einladung, lasst für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe für uns so groß war, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Wir werden nie verstehen, was es wirklich für dich bedeutet hat. Aber wir wollen dir nachfolgen und wissen, dass du größer bist. Und Herr, wir sehen uns danach, dass du durchbrichst in uns, in unserem eigenen Leben, in unserer Gemeinde und in unserer Nachbarschaft. Herr, du hast uns gesetzt, um Licht und Salz zu sein in Pforzheim. Und du liebst diese Stadt mit all ihren Macken und Fehlern und dunklen Stellen. bist du größer und du bist die Antwort einer suchenden Welt. Deswegen wollen wir zusammen dich anbeten und dir sagen, wir sehen uns nach mehr von dir. Und manchmal haben wir auch nur Sehnsucht nach Sehnsucht. Und ich bitte dich einfach, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und Herzen neu anrührst, dass du neu eine Sehnsucht schenkst, dass du uns neu rufst ins Gebet mit einem neuen Verständnis dafür, was es heißt, dass unser Gebet Situationen verändert. Ich danke dir, dass du in uns lebst. Amen.